würde sagen, ich fange dann einfach mal an, ne?
Würde ich sagen.
Wunderbar.
Boah. Ich hoffe, das hast du mit drin.
Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die in, ja, also wenn ihr das hört, wir haben jetzt Dienstagabend, haben wir es, ne? Wahrscheinlich Mittwoch, morgen Mittwoch, Donnerstag, die in wenigen Stunden einen neuen Franchise-Quarterback picken wird. Und jetzt sind schon wieder alle auf 180 und vermutlich in Endgeräte zerstört oder ins Radio geschlagen. Ihr habt ihn im Hintergrund schon lange gehört. Natürlich, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier so nicht alleine, sondern ich habe den Tobi auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und auch der Micho ist wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Wundervoll. So, und ja, es ist soweit. Wir haben Draft Week. Wir sind alle so maximal excited. Die Dolphins auch. Chris Greer ist auch schon wieder im Modus. Also, es läuft. Ja, eigentlich nicht überraschend. Ne? Was erwartet euch diese Folge? News, News, News. Wobei wir immer noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, was für ein Pick-Tausch es da gegeben hat zwischen uns und dem Washington Football Team. Und einen siebtrunden Dolphins-Mock. Und dieses Jahr ist das ja alles etwas kürzer. Wir haben keine 15.000 Picks, sondern in den letzten Runden tatsächlich wenig. Aber ja, ich würde sagen, wir starten. Und wir starten erstmal mit einer News, die sehr, sehr lange zurückliegt, weil wir haben ja den Fanclub-Mock-Draft, wo ihr alle nochmal gerne reinhören dürft. Da haben wir quasi fast von jeder Franchise wen zu Gast gehabt. Und jede Franchise hat die Picks ein bisschen bewertet. Wir hatten den Remo mit dabei vor der Footballerei. Wir hatten den Philipp Forstner, der aka Draft-Nerd, mit dabei als Experten. Philipp hat auch für die Bears gepickt. Also es ist wirklich ja viel, viel los gewesen. Es hat richtig viel Spaß gemacht und es wird es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder geben. Vermutlich. Also wenn wir nicht vom Bus überfahren werden, dann wird es das nächstes Jahr wieder geben. Wen es dies Jahr bei den Dolphins geben wird, ist ein sogenannter DJ Fluker. Hat jetzt nichts mit DJ Getter oder sonst wem zu tun. Ist tatsächlich wirklich ein Footballspieler. Wurde 2013 von den San Diego Chargers damals noch. Boah, das fühlt sich jetzt schon irgendwie richtig alt an. San Diego Chargers. Wow. In Runde 1 gepickt. Spieler, der damals bei den Alabama Crimson Tide war. Ist inzwischen 30 Jahre alt. Hatte im März Geburtstag. Und soll die rechte Seite verstärken. Ja, Tobi, was sagst du zu dieser Verstärkung, zu dieser Addition in den Kader?
Zunächst mal, man erkennt wieder das Muster. Hauptsache groß, Hauptsache schwer, Hauptsache Fels. Der wiegt, glaube ich, 342 oder 340 amerikanische Pfund. Also ist ein Koloss vor dem Herrn. Was mir so ein bisschen Sorgen macht bei DJ Fluker, der übrigens letztes Jahr bei Baltimore mit Matt Skura, unserem neuen Center, zusammengespielt hat. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Anzahl der Penalties, die er so in den letzten Jahren angesammelt hat. Also er ist ein Flaggenmagnet, sagen wir es mal so. Also er hat letztes Jahr 9 und ich glaube in den letzten 4 Jahren insgesamt, glaube 30 Flaggen oder so gesammelt. Also von daher, für die Starterrolle und für die Blindside von Tua ist das, glaube ich, nix, sondern eher was für die Tiefe.
Ja, er hat tatsächlich 2019, 7 und 2018 auch 9 Flaggen produziert. Sein Allzeithoch war 2015 mit 13 Flaggen, also quasi pro Spiel eine Flagge. Hat ein bisschen was von Larry Tunsil, könnte man sagen. Der ist ja auch so prädestiniert für. Und hat in seiner Karriere jetzt 65 Flaggen gesammelt.
Ja.
Ja, ein sozusagen Flaggenwitz könnte man sagen.
An die Freunde des Flaggentrinkens. Viel Spaß, wenn der auf dem Platz steht.
Spaß mit Flaggen. Ja, Micho, wird Tour mit DJ Fluka Spaß in der Pass Protection haben?
Also es ist auf jeden Fall eine Verpflichtung für die Tiefe, die unsere O-Line zumindest in der Tiefe wesentlich besser macht. Und Tiefe ist auch ein wichtiges Argument. Er ist ja kein schlechter Spieler. Er hat jetzt nicht unbedingt seinem First-Round-Grade oder seinem Erstrunden-Pick gerecht geworden. Aber das tun halt auch nochmal nicht alle Spieler. Er ist in die Kategorie solide, durchschnittlich, vielleicht sogar unterdurchschnittlich zu sehen. Aber er hat halt Erfahrung. Das ist bei einer jungen O-Line relativ wichtig. Das haben wir ja gesehen, ne? Dank letztem Jahr, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, dass auch man nicht nur mit jungen Spielern in der O-Line spielen sollte, sondern auch mit erfahrenen. Und von daher, wie gesagt, eine gute Verpflichtung in die Tiefe und damit ein weiteres Need vor dem Draft abgedeckt, sodass man da im Draft nicht unbedingt tätig werden müsste. Nach der Verpflichtung.
Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist für mich eine solide Verpflichtung, sag ich mal, die man da machen kann. Und da muss man einfach mal gucken, was da jetzt noch bei rumkommt. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Und zwar, Eric Flowers ist kein Teil der Miami Dolphins mehr. Ich bin hier gerade auf Twitter auch unterwegs und jetzt sage ich schon Solomon Kindley, jetzt habt ihr mich hier aber aus dem Konzept gebracht. Eric Flowers wurde getradet zum Washington Football Team mit einem Tausch der Late Round Picks. Jetzt ist natürlich die Frage der Definition, ist ein Fünftrunden-Pick ein Late Round Pick, weil die Miami Dolphins haben keinen Sechstrunden-Pick. Wir haben nur Siebtrunden-Picks oder einen Siebtrunden-Pick. Dementsprechend, ist da die Frage, was man da mit wem getauscht hat. Was da passiert ist, beziehungsweise was man sich da geholt hat. Tobi, weißt du da vielleicht schon mehr?
Naja, es gibt nicht viele Möglichkeiten, hast du schon gesagt. Also Miami hat ja Pick 157, 232 und 260. Washington hätte 164, dann in Runde 7, glaube ich, noch 246 und 248. Ist natürlich die Frage, wer da in diesem Trade mehr bekommt. Wir als abgebende Franchise oder das Washington Football Team. Das war knapp. Ich hätte es fast schon wieder gesagt. Das Washington Football Team als aufnehmende Franchise, weil die ja auch den Vertrag übernehmen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir entweder von 260 auf 246 oder 248 hochgehen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir Flowers und einen Siebtrunden-Pick, also entweder den 232 oder 260 für den 164 von Washington bekommen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wahrscheinlich irgendwas da in Runde 7. Ne? Von 260 leicht hoch oder so.
Okay, und wie bewertest du diesen Trade allgemein?
Ja, also es gibt zwei verschiedene Gesichtspunkte aus meiner Meinung her, die man da betrachten muss. Das ist in erster Linie, wie bei mir ja üblich, erstmal das Gehalt. Also in dieser Saison würde Eric Flowers von den Miami Dolphins, das bekommt er jetzt von Washington Football Team, 9 Millionen Dollar verdienen. Durch einige unterschiedliche Quellen sollen es vielleicht sogar maximal 10 Millionen gewesen sein, theoretisch, die da gegen den Cap liefen. Durch den Trade, wir nehmen 2 Millionen Dead Money und spart Miami 8 Millionen. Da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wäre Eric Flowers diese 10 Millionen Dollar Jahresgehalt wert gewesen? Und wenn man sich anguckt, dass die Guards in der NFL läge er mit diesen 10 Millionen, die er dann verdient hätte bei Miami, auf Platz 7. Und wenn man sich die Frage stellt, ist er der siebtbeste Guard der NFL, muss man ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und dann ist es und bleibt es ein Business. Und dann muss man sagen, Ereck Flowers ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her zu teuer. Und man kann froh sein, dass man einen gefunden hat, der einem diesen Vertrag abgenommen hat. Das, was Ereck Flowers zu leisten imstande ist oder war, wenn man sich das auf PFF zum Beispiel mal anguckt, hat er im letzten Jahr auch 5 Sacks zugelassen und ein solides, ich glaube, 65er oder 66er Rating bekommen. Also ist eher leicht überdurchschnittlich, aber eben nicht sehr gut. Und wenn man sich dann die Frage stellt, ob es wert wäre, muss man ganz klar sagen, nein, die Leistung, die Flowers gebracht hat, kriegst du auch für ein paar Millionen weniger. Schaff dir den Platz. Du kannst im Draft eventuell in einer der weiteren Runden nochmal nachlegen. Business Move. Völlig humorlos.
Okay, ja, das mit dem Humorlosen haben wir ja schon von Dave erfahren, dass das in der Offseason nicht Football is Family ist, was ja auch verständlich ist, seitens der Franchise, seitens der Spieler. Micho, wie bewertest du diesen Trade?
Ja, naturgemäß natürlich etwas anders. Erstmal, ich gebe Tobi recht, dass er nicht der siebtbeste Guard ist und dass er dafür im Grunde genommen zu teuer war. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere O-Line letztes Jahr sich gesteigert hatte im Laufe der Saison, eben wegen Ereck Flowers. Dass Flowers ein Spieler war, der jungen O-Line halt sehr viel Halt gegeben hat, der O-Line sehr viel geholfen hat, auch wenn er selbst vielleicht nicht individuell geglänzt hat, aber für das Gesamtkonstrukt der O-Line halt extrem wichtig war. Und dass unsere O-Line definitiv nach diesem Abgang schlechter geworden ist. Ja, wie gesagt, er mag zu teuer gewesen sein, alles gut und schön. Aber für mich war er auch der beste Spieler letztes Jahr der unserer O-Line. Und da frage ich mich, ob sich andere Möglichkeiten gegeben hätte. Denn während ich vorhin gesagt habe, nach Fluker hat man definitiv eine Lücke geschlossen vor dem Draft, die man jetzt, und deswegen habe ich das so gesagt, die man jetzt quasi wieder aufgemacht hat. Weiß ich nicht, ob das so clever war und ich weiß auch nicht, ob der Zeitpunkt so gut gewesen wäre oder ob man damit nicht besser gewartet hätte, vielleicht sogar bis nach dem Draft. Aber gut, da kann man natürlich immer viel sagen, kann man immer viel reden, jetzt ist es so, aber ich glaube, das kann keiner bestreiten, dass unsere O-Line dadurch schlechter geworden ist, Stand jetzt.
Übrigens, kurz da eingehakt, es gibt News, was die Dolphins haben, den Vertrag mit Ereck Flowers restructured, das heißt, die Dolphins bezahlen 6 Millionen dieses Jahr und Washington 3. Okay. Kurz, das kommt jetzt gerade von Adam Schefter rein.
Kein guter Deal.
Macht den Deal relativ schlechter, ja.
Also für mich war Ereck Flowers definitiv nicht der beste Spieler unserer O-Line, das war definitiv Robert Hunt. Ganz einfach, also wir hätten Robert Hunt auch auf Guard stellen können und dann wäre das ein massives Upgrade im Vergleich zu Ereck Flowers gewesen. Und das ist ja das, was wir jetzt machen. Micho, eine Frage an dich. Wie viel besser findest du Ereck Flowers im Vergleich zu Solomon Kindley?
Boah, schon so, ja, ich würde schon so sagen, 2 Level. 2 Level okay. Ist er schon.
Also ich sehe sie halt auf einem Level. Und das hat 2 Gründe. Zum einen, klar war die Saison von Ereck Flowers grundsätzlich besser. Aber warum war sie besser? Und das kann man jetzt in zweierlei Sachen begründen. Beide hatten einen Rookie-Tackle an ihrer Seite im Prinzip. Kindley erst ein bisschen später. Was man auch an den Noten zum Teil sehen kann, wenn man nach PFF geht, nur so als Einordnung, nicht als grundsätzliche Bewertung. Zum anderen hat Kindley aber deutlich mehr Upside gezeigt, als es als es Eric Flowers gezeigt hat, und Eric Flowers ist nun mal schon seit 5 Jahren in der NFL gewesen, hat das zweite Jahr auf Guard gespielt, nachdem er auf Tackle mit Abstand der schlechteste Tackle der Liga war, obwohl er im First-Round-Pick war, hat dann solide, also er hatte gute Spiele, er hatte aber auch richtig schlechte Spiele, und dementsprechend sehe ich, wenn ich die Entwicklung der Spieler anschaue, muss ich meiner Meinung nach mit Solomon Kindley gehen, weil, also ich mache die Diskussion mit Robert Hunt gar nicht erst auf, weil Robert Hunt ist besser als Eric Flowers. So, da ist für mich kein Vertun, das mögen manche anders sehen, sehe ich aber überhaupt keine Anhaltspunkte für. Und da muss man halt sehen, bezahle ich halt jetzt 3 Millionen mehr oder weniger, und das ist jetzt halt die Frage, was passiert, was passiert jetzt mit dem Geld, was man übrig hat, beziehungsweise was man eingespart hat. Und ja, also für mich ist es jetzt, es ist zwar in der Breite ein Verlust, aber ich glaube nicht, dass uns das großartig nach hinten wirft. Und anscheinend scheint dieses, was wir auch gesagt haben, dieses Leadership und so, was man ja auch immer gelesen hat, habe ich heute noch auf Twitter gelesen, gar nicht so groß zu sein. So, also anscheinend ist dieser Effekt nicht so groß, dass man ihn mit dem bezahlen wollte, beziehungsweise dass man sagt, okay, wir legen so halt mehr, also nicht mehr Geld drauf, aber wir bezahlen 6 der 9 Millionen und sparen halt nur 3 Millionen ein. Ja. Also für mich ist es jetzt ist okay, macht uns jetzt nicht wirklich schlechter. Also bin ich wirklich der Meinung, weil wir haben 3 Rookies, die, wenn ich jetzt überlege, glaube ich, dass unsere 3 Rookies diese Saison bessere Saison spielen als Eric Flowers. Dementsprechend habe ich meine beiden Guard-Positionen besser besetzt, als ich sie mit Eric Flowers besetzt hätte, der halt 10 Millionen. Jetzt kostet er 6 Millionen und ist nicht mehr da. Okay, ärgerlich, aber also so sehe ich das. Also es ist wirklich, es gibt ja diesen Ansatz, den ich hier schon ab und zu im Podcast auch gehört habe, build through the draft, und das machen wir. Und das ist das, was gerade wirklich Thema ist. Ich hatte gerade eine andere Überlegung, was man mit dem Geld machen könnte. Das ist jetzt so ein bisschen, schauen wir mal. Und ja. Ja, möchte noch wer was zu diesem Trade sagen? So möge er jetzt sprechen. Gerade auch Tobi, du kannst vielleicht noch mal was sagen, jetzt wo die News mit rausgekommen ist, mit den 6 und 3 Millionen.
Naja, gut, also wenn es dann jetzt tatsächlich nur 3 Millionen sind, macht's das finanziell natürlich nicht mehr so gut. Nichtsdestotrotz wäre er natürlich dann das Geld auch nicht wert gewesen. Aber man muss auch sehen, dass man eventuell, je nachdem welcher Guard auch immer, entweder in der Free Agency gerade verfügbar ist oder noch verfügbar wird, da sicherlich für diesen Preis auch zumindest Guard-Tiefe sich besorgen könnte. Also der ein oder andere ist da ja doch noch interessant. Und naja, warten wir mal ab, welche Picks das umfasst, ob wir das noch frühzeitig kennen, und dann gucken wir mal.
Ja, gut. Also wie gesagt, ich meine, wir haben ja letztes Jahr mit Solomon Kindley durchaus da Sachen in späteren Runden bekommen an Interior Lineman. Und es gibt ja auch den einen oder anderen Interior Lineman, der aufs Guard oder aufs Center spielen kann. Und da kommen wir gleich zu. Und eine andere Info, Kyle Pitts hat gesagt, dass die ersten 4 Picks wohl Quarterback sein werden. Das bedeutet erstmal nichts, aber
Kyle Pitts gesagt?
Ja.
Naja, dann, wenn der das sagt.
Ja, es ist heute so auch so ein bisschen wild. Man ist natürlich die ganze Zeit auf Twitter unterwegs nebenbei. Das heißt, ab und zu kann es dazu kommen, dass wir ein bisschen abgelenkt sind. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dann können wir eigentlich zum Tagesthema übergehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und zwar zum Mockdraft. Wir haben auch letztes Jahr kurz vor dem Draft noch einen siebten Runden Mockdraft. Das fand ich auch mal witzig, nur die siebte Runde mocken. Nein, wir haben einen 7-Runden Miami Dolphins Mockdraft gemacht. Und davon möchten wir euch natürlich dann auch in Kenntnis setzen. Und wollen den natürlich nicht für uns behalten. Jetzt muss ich mir das Fenster hier öffnen. Ja, also, ich muss gerade mal gucken, welche Picks haben die Dolphins aktuell. Wir haben aktuell, ja, und die Dolphins haben aktuell tatsächlich nicht ganz so viele Picks wie in der letzten Saison, sondern wir gehen mit den Pick 6, 18, 36, 50, 81, 156, 231 und 258 in den diesjährigen Draft, wenn ich jetzt richtig bin. Ich hoffe es einfach. Wie gesagt, da ist der Trade, mögliche Trade oder der Trade von den Dolphins mit den Washington Football Team noch nicht dabei. Ja, ich sehe auch gerade nichts auf Twitter dazu. Das ist sehr ernüchternd. Aber es nützt ja nichts. So. Dann wollen wir mal anfangen. Wer von euch pickt, also ich picke an 6. Wer von euch pickt auch an 6?
Meine Wenigkeit.
Ja, ich habe auch keinen vernünftigen Trade-Partner gefunden.
Wundervoll. Ich bin gespannt, wie viele gleiche Spieler wir da haben werden. Ich habe tatsächlich meinen Mockdraft, also nur kurz dazu, mit dem Draft Network simuliert mit Trades. Das hat den Vorteil, beziehungsweise das darf ich, weil ich dort eine Subskribierung habe. Nur dazu, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt das bei der PNF gemacht, oder?
PFN, ja.
PFN.
Ja. Wundervoll. Also, Tobi, dann fang doch mal an. Ich kann mir schon fast denken, wen du an 6 pickst, aber erzähl es mir doch.
Ja, ich würde ihn vielleicht nicht an 6 picken, aber dadurch, dass es mein absoluter Crush ist, muss ich natürlich Jalen Waddle nehmen. Natürlich. Alabama, Wide Receiver. Den aus meiner Sicht brauchen wir den unbedingt.
Ja, kann man sicherlich machen, wenn vorher gewisse Spieler von Bord gegangen sind. Aber ja, vor wem hast du Jalen Waddle gepickt, wenn ich das so fragen darf?
Vor wem ich den gepickt habe?
Also, ich kann ja mal kurz, also die ersten 3 sind Quarterbacks. Ja. Ich denke, das ist klar, ist die Frage, was an 4 und 5 gegangen ist.
An 4 ein Tight End und an 5 ein Wide Receiver.
Okay. Wahrscheinlich schon mal Chase und Pitt.
Das ist korrekt.
Wundervoll.
Das zu Erwartende.
Naja, sehe ich nicht so, aber gut. Beziehungsweise, ich glaube, hier ist es noch ein bisschen wilder. Manchmal sind die Mockdrafts so ein bisschen aber ich glaube an der grundsätzlichen Sache hier, der ist echt wild. Ich habe die Picks gar nicht so mir genau angeschaut. Micho, wen hast du an 6?
Ja, also dann auch von mir aus vielleicht was weiter ausgeholt. Also ich habe es mit PFN gemacht, so wie Tobi. Bei mir sind tatsächlich an 1 bis 4, ähnlich wie in unserem Mockdraft, sind allerdings andere Spieler, sind 4 Quarterbacks gegangen. Und an 5 ist dann zu den Bengals Penei Sewell, wie auch immer, ich weiß es immer noch nicht, gegangen. Ja, und das heißt, wir hatten an 6 die volle Auswahl. Und da möchte ich mit meinen Überlegungen etwas weiter ausholen. Also ich habe tatsächlich Kyle Pitts gepickt. Die Überlegung war natürlich Kyle Pitts oder einen von den 3 Top-Wide-Receivern. Und ich glaube, dass der Need auf Wide-Receiver größer ist als der Need bei einem Receiving-Tight-End. Das schon. Allerdings ist Kyle Pitts, den kann man auch als Wide Receiver aufstellen. Ich habe ihn mir genauer angeguckt. Lange Zeit lief er bei mir so ein bisschen, ich will nicht sagen unterm Radar, aber ich habe mich mit ihm nicht so beschäftigt. Er kann deutlich besser blocken als zum Beispiel Mike Gesicki. Und ist einfach ein Matchup-Albtraum. Und was eine ganz große Rolle spielt, Receiver bekommt man auch noch sehr gute später im Draft. Also klassische Receiver, wie sie sie auch brauchen würden. Das heißt, dass ich Kyle Pitts picken würde, was für mich heißt, dass auch, dass die Zeit von Mike Gesicki abläuft. Dass man guckt, dass man für ihn noch irgendwie einen 5th-Runden-Pick oder sowas bekommt nach dem Draft. Dass er dann dementsprechend vielleicht auch gehen kann, weil man braucht dann eventuell weiterhin, ich glaube, als Komplementär-Tight-End ist einem Blocking-Tight-End dann wesentlich besser. Natürlich hatte ich auch überlegt, ob man einen Receiver holen könnte. Und da stehe ich nach wie vor dazu, Devonta Smith als erstes zu picken, weil er halt etwas hat von der Art und Weise her, was wir nicht im Roster haben. Meine zwei wäre tatsächlich Waddle und Jamar Chase, obwohl er vielleicht sogar wirklich der beste Receiver von den dreien ist, passt aber, erfüllt bei uns am wenigsten eine Lücke, wäre bei mir deswegen nur die Nummer 3. Das hat also bei den Spielern bei mir nichts mit der grundsätzliche Qualität der Spieler zu tun, sondern vielmehr damit, wie sehr passen die auch bei uns rein, wie sehr erfüllen sie ein Need, wie sehr brauchen wir sie, wie gut kann ich mir das vorstellen. Ja, also an 6, Kyle Pitts, Tight End aus Florida.
Wundervoll. ETF, ich muss aufhören, auf Twitter zu gucken. So, mein Pick an 6 ist tatsächlich auch Kyle Pitts. Ich habe gerade gesagt, warum das so ein bisschen komisch ist. Weil Sewell an 4 zu den Falcons geht und Chase gut zu den Bengals, das ist verständlich. Und die, also Trevor Lawrence geht an 1 zu den Jaguars, dann an 2 Trey Lance, finde ich auch interessant. Justin Fields an 3 und an 9 geht dann Zach Wilson zu den Broncos. Ich denke, die Broncos würden sich ja sehr, sehr froh darüber oder sehr, sehr froh darüber sein. Ja, dann ist die nächste Frage, was passiert dann? Wir haben Pick Nummer 18. Pickt ihr beide an 18 oder pickt ihr nicht an 18?
Ich picke nicht an 18.
Ich pick auch nicht an 18.
Geil, pickt keiner an 18.
Ja, wenn also ich würde an 26 picken.
Ja, Tobi, du?
Ich würde großartigerweise an 19 picken.
Ja, das hatte ich auch, das Angebot, das fand ich so ein bisschen komisch. Ich picke aber an 20. Hat den Hintergrund, gut, kann ich gleich was zu sagen. Erstmal darfst du, Tobi, weil du an 19 pickst.
Ja, der zweite Crush, er war noch auf dem Board. Keine Frage, Jeremiah Owusu-Koramoah. Ein Coverage-Linebacker der absoluten Extraklasse, das, was Miami fehlt. Und sollte der da um den Bereich noch da sein, für mich ein absoluter No-Brainer.
Ja, kann man, also, ich meine, ich habe ja so, ich, bei vielen fällt er momentan so ein bisschen in die 20er. Ich bin tatsächlich gespannt, wie die Dolphins sich am Ende entscheiden werden. Weil da ist wirklich, also es wird ja, also Running Back, Gott bewahre. ja, aber müssen wir uns damit auseinandersetzen?
Running Back? Natürlich müssen wir das müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil gerade in amerikanischen Mocks oder in der amerikanischen Wahrnehmung da natürlich nur G. Harris ganz weit oben steht, aber da muss man sich die Frage stellen, ist der wirklich das, was Miami ganz dringend braucht und ist der Pick 18 wirklich wert oder ist es nicht vielleicht wert, mit dem Running Back nicht in Runde 1 zu gehen und da sage ich ganz klar, Pick 18 ist er nicht wert.
Nee, bin ich tatsächlich bei dir, weil ja, aus Gründen. Ja, das ist das. Hast du sind die Trades realistisch, die du da gemacht hast, oder war es einfach nur, ich hatte das Trade-Angebot und habe das jetzt gemacht?
Also von 18 auf 19, habe ich mit dem Washington Football Team gemacht, die sich für einen anderen Linebacker dann an 18 entschieden haben. Also sehe ich jetzt als nicht sonderlich realistisch an, weil ich den Linebacker, also die nehmen an 18 Jermaine Davis, von Linebacker von Kentucky, den habe ich jetzt also nicht in den ersten 20, sagen wir es mal so.
Ja, das ist nett ausgedrückt. Aber klar, das ist definitiv ein kleiner Reach, aber gut, sowas hat man immer und sowas kann halt am Draft ja auch passieren.
Naja, klar, aber du hast ja die Möglichkeit, wenn du von 18 auf 19 runtergehst und dann Trade Talks machst, dass du mit der Franchise dich vorher absprichst. Klar können die dich anlügen, aber wäre halt nicht so schön, ne, wenn du die fragst, ja, wir gehen freiwillig von 18 auf 19 runter, für welchen Spieler wollt ihr denn hoch?
Das hast du doch in unserem Mock-Draft mit den Jaguars so gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
Ja, ich hatte das mit den Jaguars so vorbereitet, immer unter der Prämisse, von 18 auf 25 runter zu gehen, wenn Jeremiah Owusu-Koramoah an 18 nicht mehr da ist. Und er ging dann an 17 zu den Raiders und dann musste ich etwas schnell reagieren, hab den Value, den ich vielleicht im Nachhinein hätte haben wollen, nicht eingelöst. Ich habe einen diesjährigen Viertründer und einen nächstjährigen Viertründer dafür bekommen. Ich hätte eventuell, das habe ich aber dem Vince, glaube ich, von den Jaguars, meine ich, wäre es gewesen, oder dem Tom auch gesagt, ich hätte noch einen Pick-Swap von 36 auf 33 haben wollen. Um eben in Runde 2 als Erster zu picken. Aber in der Hektik dann dieser Situation habe ich es einfach schlicht und ergreifend vergessen.
Ja, ich glaube, das sind Sachen, die können auch am regulären Draft-Tag bekommen. Sorry, wenn ich dir einfach mal dazwischen grätsche. Aber das war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch richtig hektisch. So, dass ich mir durchaus, ich habe es ja nur man bekommt ja immer nur mit, was im Hintergrund so ein bisschen läuft. Aber es war, glaube ich, zum Teil so hektisch, dass Leute echt Schwierigkeiten hatten, rechtzeitig zu picken oder alles im Blick zu behalten. Oder schätze ich das falsch ein? Was sagt ihr beiden dazu?
Ja, also es ist, man weiß zumindest jetzt, warum in solchen War Rooms der einzelnen Franchise da jetzt 20 Leute sitzen, die sich um solche Sachen kümmern. Also wenn du das alles ganz alleine noch parallel machen muss, das ist schon anspruchsvoll. Vor allen Dingen, wenn du nicht nur mit einem redest, sondern dann mit zweien oder dreien gleichzeitig. Also das ist nicht schön.
Okay. Ja, sorry, Rico, das wollte ich einfach mal spontan wissen.
Absolute Frechheit. na klar, alles gut. Ich war ja nicht so in Trade Talks integriert. Ich habe ja eher das dunkle Backoffice gemacht. Und hab den einen oder anderen, ich war auch in Trade Talks tatsächlich involviert, weil ich habe ja für das ein oder andere Team gepickt, hab aber da einen Pick ausgelassen, weil ich Caleb Farley-Fan bin. Ja, kommen wir zurück zum Mockdraft. Ich habe einen Trade mit den Chicago Bears gemacht und ich dachte so, okay, Mac Jones war noch auf dem Board an 18 und ich dachte, okay, die wollen halt vor das Washington Football Team, das wäre für mich jetzt der logische Pick gewesen. Ich glaube, Mac Jones war noch da. Ich dachte, die holen Mac Jones an 18, sie haben aber Caleb Farley genommen. Das fand ich jetzt vom Mockdraft-Szenario her ein bisschen unlogisch. Mac Jones ist dann ein bisschen später, ich glaube, irgendwann in Runde 2 zu den Patriots gegangen. ich habe mich dann an 20, was habe ich dafür bekommen? Ich habe den Pick 20 gegen 18 getauscht, habe dafür Pick 83, also einen Drittrunden-Pick und 164 bekommen und habe noch Pick 231 abgegeben. Ist ein bisschen positiver Trade auf meiner Seite. Ich dachte, es geht um Quarterback, dementsprechend fand ich das fair. So würde ich den Trade nicht verstehen am Draft Day tatsächlich. Um die ganze Geschichte kurz zu machen, JOK ging an 19, Saven Collins an 17, Micah Parsons an 16. So, jetzt hätte ich natürlich Quitty Pay nehmen können, aber ich habe mich tatsächlich auch für unseren Pick entschieden, den wir auch im Fantasy, also im Fanclub Mockdraft gemacht haben, und zwar für Jalen Phillips an 20. Ich denke, die Gesundheit ist jetzt, kann man als okay betrachten. Und dementsprechend ist es für mich Edge Number One auf dem Board. Und ja, dementsprechend bin ich an 20 mit Jalen Phillips gegangen. So, Micho, du hast gesagt, du pickst an 26?
Genau, also es gab vorher natürlich schon einiges. Jamar Chase zu den Lions zum Beispiel. Justin Fields ist dann zu den Broncos gegangen, womit ja 5 Quarterbacks vom Board tatsächlich sind. Jalen Waddle ging zu den Giants an 11. Jeremiah Owusu-Koramoah war tatsächlich der erste Linebacker, der wegging an 12 zu den Eagles. Jamin Davis, den anscheinend Pro Football Network sehr, sehr hoch hat, ging zu den Vikings. Ja. So, Devonta Smith dann an 16 zu den Cardinals und jetzt stand ich vor der Wahl, was mache ich? Und dann kam halt eben das Trade-Angebot von den Browns, die mir angeboten haben, halt eben Pick 26 und Pick 59. Dafür wollen sie an Pick an 18 springen. Ich habe das dann gemacht. Sie haben sich dort Micah Parsons geholt. Ja, Saven Collins, Elijah Vera Tucker, Aziz Ojulari und tatsächlich Najee Harris zu den Jets. Ging dann vor mir weg. Dann ging noch Quitty Pay an 24 zu den Steelers. Und ich stand jetzt vor der Wahl, was mache ich? Und bei den Edge-Rushern bin ich mir immer noch nicht eindeutig sicher, wer wirklich hundertprozentig gut zu uns passt, wer wirklich derjenige ist, den wir holen sollten. Und ich habe mich dann entschieden, an 26 Jason Owey von Penn State zu holen, um unseren Edge-Rush zu verbessern. Das ist aber tatsächlich eine Münzwurfentscheidung, wen man da nimmt, ob jetzt Quitty Pay, tatsächlich vielleicht sogar Jalen Phillips, der Injury Concerns hat, oder wer auch immer gerade auf dem Board ist. Aber ich habe gedacht, Jason Owey wäre dann vielleicht die richtige Wahl mit ordentlich Upside und den könnten wir dementsprechend nehmen.
Jason Owey,
Penn State.
Der nächste Charles Harris.
Wir werden sehen. Möglich, durchaus möglich, ja.
Für mich ist das, also alles, was ich lese, ich könnte auf den Namen immer Charles Harris einsetzen und es würde wahrscheinlich genau das Gleiche dabei rumkommen. Ja, ein athletischer Freak, aber er hat halt nicht so produziert und ja, Charles Harris. Oder wie hieß denn noch der von den Packers, den ich auch mit Charles Harris verglichen habe? Ich weiß es gerade.
Ja, war das nicht, Moment, nicht Montez Sweat.
Nee, der ist ja bei dem.
Ja. Ja, Rousseau ist dieses Jahr aber so ähnlich.
Ja, ich, aber gut, wir wissen, von wem wir reden. Machen wir weiter. Also wie gesagt, Jason Owey, ich verstehe den Pick und für ich sehe halt viel über ihn. Für mich ist er halt, also ich sehe ihn halt einfach nicht da hoch, aber gut, ich verstehe all jeder, der sagt, ja, der hat das Potenzial und Freak und es gibt viele Argumente, ihn da zu picken. Definitiv. Gut, dann haben wir den nächsten Pick an 36. Pickt wer an 36?
Yep. Tobi. Ja, ich picke auch.
Wir picken alle an 36. Gibt's ja gleich. Tobi, willst du wieder anfangen?
Ja, kann ich machen. Den Namen hatten wir nämlich eben schon. Ich picke an 36 Jalen Phillips. Der ist nämlich bis 36 runtergerauscht. Und die Frage nach den Running Backs sich da nicht mehr gestellt hat, weil der letzte der drei in Anführungszeichen großen mit Javonte Williams an 33 zu den Jaguars gegangen war, konnte ich völlig ohne schlechtes Gewissen an 36 Jalen Phillips nehmen mit massig Value, wenn er denn ja, gut, das, gesund
das
kann ich verstehen. Ist.
Das hätte ich auch gemacht. Mir ist also ich glaube aber tatsächlich, dass also das ist halt wirklich ein Stil eigentlich.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nicht irgendeine Franchise in Runde 1 das Risiko eingeht, die sich vielleicht das Risiko auch leisten und in Anführungszeichen erlauben können.
Ja, ist vollkommen korrekt. Micho, wen hast du denn dann an 36?
Also vielleicht auch ganz kurz, auch bei mir wäre Jalen Phillips noch auf dem Board gewesen, genauso wie Travis Etienne. Denn Najee Harris ist der Einzige, der bei mir in der ersten Runde ging. Aber ich habe mich tatsächlich dann entschieden, den nächsten Need zu nehmen und habe mich ein bisschen geärgert. Denn an 35 geht Quinn Meinerz von Wisconsin Whitewater zu den Falcons.
An 35?
Der geht bei mir an 35 zu den Falcons.
Ich verstehe es nicht.
Weswegen ich tatsächlich an 36 Creed Humphrey von Oklahoma nehme.
Also, ja. Es ist wild.
Der Typ ist so, also, er ist so verdammt roh. Also, ich hab den halt auf, also.
Wer? Von Creed Humphrey?
Nein.
Quinn Meinerz.
Okay.
Den hab ich halt, also von meinem Gefühl her, irgendwo Runde 3, Runde 4, weil der ist so verdammt roh. Der bringt ein bisschen gut was mit, aber das ist so eine Wildkarte. Also, Second Round Pick ist halt mutig.
Ja? Also. Um's vielleicht noch zu erklären, Terrace Marshall Jr. geht zu den Ravens an 31, Rashad Bateman geht zu den Bills an 30, Caleb Farley geht zu den Packers und die Jaguars holen sich Calvin Joseph und die Jets Tevin Jenkins, dann geht Quinn Meinerz und ich habe gesagt, gut, Creed Humphrey an der Stelle bei unserem Need.
Gegen deinen Pick ist das ja auch nichts, ne? Also der ist an dieser Stelle sicherlich richtig, aber dass Quinn Meinerz vor dem vom Board gehen soll, also sehe ich beim besten Willen nicht.
Der Quinn Meinerz, der steigt ja in. Das ist so dieser klassische Fall von einem Spieler, der irgendwie pre-Draft extrem hoch steigt und wahrscheinlich im Draft wieder extrem tief fällt, weil das so ein mediengemachter Hype ist, den die Manager, die Teammanager gar nicht mitgehen.
Ja.
Fällt mir tatsächlich das Wort.
Du musst ja auch mal betrachten, die Dolphins haben sich den ja beim Senior Bowl angeguckt und mal gucken, wie hoch er auf dem Board von Chris Greer steht. Ne? Also, mal gucken.
Wunderbar. Dann, bin ich euch meinen Pick quasi noch schuldig. Und an 36 habe ich so, okay, was mache ich jetzt? Und ich glaube, an 36 kann der folgende Spieler, er kommt für einige wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber kann tatsächlich ein Stil sein, und zwar Terrace Marshall Jr., Wide Receiver von der LSU. Und der Typ war halt in der 2019-Saison halt nur der Mittelsmann, sozusagen in dieser riesigen Offense um Jamar Chase, um Joe Burrow und mir fällt der dritte Name nicht ein. Und er hat aber gezeigt, dass er viele Positionen als Wide Receiver bedecken kann auf einem sehr guten Level und dementsprechend ist das, glaube ich, ein Spieler, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können und der unser Wide Receiver Corps auf das Level bringt, wo wir dann wirklich solide sind mit unserer Starting Front, dann noch Kyle Pitts dabei, das ist schon sehr, sehr gut dann.
Da kannst du von ausgehen, ja.
Ja. Und wir müssen Tour evaluieren, dieses Jahr dementsprechend. Ja. So, dann geht es weiter. Dann haben wir in der zweiten Runde Pick Nummer 50. Pickt ihr an Pick Nummer 50 oder nicht? Ja,
ich picke.
Tobi.
Ich muss mal grad gucken, ob ich an 50 picke. Ja, tatsächlich.
Wundervoll. Ich kann es relativ kurz und schmerzlos machen, weil das ein Spieler ist, den einer von uns an 36 gepickt hat. Da Tobi einen Spieler von mir gepickt hat, den ich an 20 gepickt habe, an 36, kann ich ja nur den Spieler nehmen, den Micho an 36 gepickt hat. Und zwar Creed Humphrey geht bei mir an 50, ich denke, das ist ein schöner Spot für ihn.
Das ist fast schon Stil, würde ich sagen, ja.
Das ist ein verdammt guter Spot.
Ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie das Board halt fällt. Ne? Also an 49 hat Landon Dickerson gegangen an die Cardinals. Das war so ein bisschen, und es ist halt, ich sehe es nicht unbedingt unlogisch, was halt vorher passiert ist. Es gehen unheimlich viele Wide Receiver, wo ich denke, die gehen nicht so früh. Aber das kann man halt auch nie genau wissen. Es gehen definitiv Spieler da zu früh. Aber klar, da war für mich jetzt Interior O-Line, Creed Humphrey, der auch Guard spielen könnte, wenn da irgendwas ist, wir Robert Hunt doch auf Right Tackle ziehen und nicht auf Right Guard, kann Creed Humphrey auf Right Guard gehen und Skura auf Center starten. Das ist halt eine Möglichkeit, die immer noch gegeben ist, die ich auch für relativ realistisch halte tatsächlich. Und nach einem Jahr in der NFL kann man Creed Humphrey immer noch auf Center stellen. Für mich halt eine Win-Win-Situation vom jetzigen Standpunkt aus, wenn man mit der Leistung, man kann die O-Line sehr, sehr gut moven und man verliert wenig Leistung, meiner Meinung nach. Dementsprechend muss man schauen, wie die O-Line funktioniert. Gut, Micho, was ist denn dein Spieler an 50?
Ja, also tatsächlich, Jalen Phillips ging zum Beispiel an 46 bei mir, Elijah Moore ging an 45, ich habe es tatsächlich auch mal über PFF versucht, da konnte ich ja keine Trades machen, da hätte ich Elijah Moore an 50 genommen, hier ging er jetzt vorher, genauso wie Alex Leatherwood von Alabama, aber ich habe dann hin und her überlegt und habe gesagt, okay, was man immer brauchen kann, das ist ein Spieler, der auf meinem persönlichen Big Board, was ich leider nicht geschafft habe, vor dem Draft mal zu machen, vernünftig einzusprechen, hatte ich eigentlich fürs Wochenende geplant, haute nicht hin, relativ hoch ist. Und das ist tatsächlich von dem einem der besten Colleges, oder dem besten College eigentlich, muss man so muss man es ausdrücken, Notre Dame Fighting Irish, Liam Eichenberg. Offensive Tackle. Ich weiß, man sagt dann immer, meine Güte, wir haben so viel bei uns dementsprechend investiert. Ich halte ihn aber als Offensive Tackle bei uns. Ich glaube, dass man da sich immer verbessern kann, dass das eine Offense insgesamt besser macht. Als er an dem Spot zu mir fiel, war es der Spieler, und es gab kein passendes Trade-Angebot, war es der Spieler, wo ich gesagt habe, das ist ein Spieler, der ist mehr wert als an der Stelle. Es ist also ein klarer BPA-Pick in meinen Augen. Jetzt gar nicht mal so sehr der Need. Travis Etienne ist übrigens an 49 zu den Cardinals gegangen. Also einen Pick vorher. Tatsächlich hätte ich, obwohl ich da eigentlich kein Fan von bin, dann an Travis Etienne gedacht. Aber wie gesagt, dann ist es Liam Eichenberg geworden. Ich glaube, der Spieler kann ohne O-Line noch mal deutlich verbessern auf Dauer. Auch wenn es dann viele Ressourcen sind, die dort stecken.
Ja. Ja, finde ich, ja. Nicht mein Lieblingsspieler im Draft ist okay. Hat einen gewissen Value an dem Spot definitiv, wo ich sage, kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, lassen wir es mal so stehen. Ich sage mit meinem Ja, und dann passt das schon. Tobi, deine Meinung dazu und was hast du an
50 gepickt?
Ja.
Ja, Liam Eichenberg ist sicherlich ein guter Spieler. Wäre jetzt in Runde 2 nicht unbedingt der Tackle, den ich nehmen würde, aber kann man machen. Ich sitze hier und beiß mir in den Arsch, auf gut Deutsch gesagt, weil an 49 ein weiterer meiner Crushes, Jabril Cox, geht. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber an 50 habe ich mich dann eben, weil Creed Humphrey schon relativ früh vom Board war, für Landon Dickerson entschieden. Weil ich auch sehe, dass wir mit Skura vielleicht über ein Jahr kommen, aber das jetzt auch keine großartige langfristige Lösung sein dürfte und wir uns da auf Center durchaus verstärken müssen. Können wir übrigens Breaking News einspielen?
Ja, können wir immer.
Gut, es ist so, wie wir vermutet haben, Washington kriegt 258 und Eric Flowers und Miami kriegt 244.
Das ist ein massives Upgrade unseres Draftkapitals.
Oh
und
ja.
Zeigt nur, wie sehr man Eric Flowers loswerden wollte.
Ja, wenn man das Finanzielle mit dazu sieht und dann diesen Late-Round-Swap sich angeht, dann muss man den verdammt dringend losgeworden wollen und so weiter.
Finde ich nicht schlecht. Und weil wir müssen unseren jungen Spielern auch die Chance geben, sich zu entwickeln. Um es mit Michos Worten zu sagen.
Das ist auch vollkommen richtig. Tatsächlich, das ist vollkommen richtig. Die Frage ist halt nur, Entschuldigung, wenn ich da jetzt dann auch noch mal was zu sage, die Frage ist halt nur, an welchem Spot in deiner Entwicklung du dich halt siehst. Und wenn du sagst, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, von wegen, wir wollen weiter angreifen, und wir waren letztes Jahr kurz vor den Playoffs, dann geht's nicht mehr darum, deinen jungen Spielern die Spielpraxis zu geben, sondern dann geht's darum, im Prinzip dein Team zu verbessern. Wenn du sagst, nee, ich sehe uns noch nicht so weit, dann ist es richtig, dann sagst du im Grunde genommen, böse gesagt, scheiß auf die Spielerfahrung. Scheiß auf die Spielerfahrung, junge Spieler. Qualität geht vor und wir müssen jetzt gewinnen, also quasi win now. Und dann geht es nicht darum, Spielpraxis und Spieler zu entwickeln, sondern jetzt quasi zu gewinnen.
Ja, aber dazu habe ich später noch eine Frage. Das schreibe ich mir mal hier auf meinem Zettelchen auf. Mit einem Stichwort. Mit zwei Stichworten. Ja, dazu kommen wir später. Könnt ihr also noch eine spannende Diskussion hören. Aber wir machen jetzt weiter in unserem Mock. Also ich finde, es wird deutlich, was für Needs wir haben. Das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir den Pick 81. Pickt ihr
stopp, an stopp, 81? Stopp, stopp, stopp. Ich habe ja vorher noch gepickt gehabt.
Genau,
ich
hätte ja die
59 gehabt.
Ah, okay. 59.
Genau, ich habe die 59 gehabt und habe tatsächlich auf einen Spieler geschielt, den Tobi gerade eben schon erwähnt hat, nämlich Jabri Cox, der dann an 8 und Linebacker von LSU, der dann an 58 zu den Lions gegangen ist. Und ich dachte, scheiße. So, aber dann kam ein Trade-Angebot rein, und zwar von den Buccaneers, die tatsächlich mir angeboten haben, Pick 64 und ihren 2022er Viertrunden-Pick. Und da habe ich gesagt, okay, komm, das machen wir. Und dann bin ich halt runtergegangen an 64. Jetzt ist die Frage, pickt jemand jetzt noch vor mir?
Nö, nö.
Nee, ich picke an 81 das nächste Mal.
Also die haben dann sich auf jeden Fall Hunter Long geholt. Ansonsten keine großen Spieler weggegangen. Und ich habe dann überlegt, okay, was mir noch zu meinem Glück fehlt, ist ein Wide Receiver. Ein vielseitiger, einsetzbarer Wide Receiver vielleicht. Und bevor das Geschrei losgeht, ich weiß, dass das aufgrund von Run oftmals nicht so...
Oh ja, schön.
Okay, Tobi, du weißt, was ich picke?
Ja, ich kann es mir denken, welchen Spieler du nimmst.
Was schätzt du denn?
Hier, USC Wide Receiver Amon-Ra St. Brown wahrscheinlich, ne?
Genau.
USC. Oh, Wide schön. Amon-Ra St. Brown. 35 Live-Spiele bei RAN.
Das war nicht der Hintergrund, warum ich den Spieler gepickt habe. Tatsächlich genau. Glaube ich, dass es ein Spieler mit deutlich höherem Potenzial ist als sein Bruder, Equin Emeos. Es ist in gewissermaßen auch schon, es ist eine gewisse Projection, ja. Es ist irgendwie so, gerade an der Stelle kann man sich darüber streiten, ob er den Value da hat. Aber ich dachte, na, bis zu meinem nächsten Pick wird er aber vermutlich nicht mehr da sein. Also in der Range ist er und ich kann einen Wide Receiver noch im Roster brauchen, auch einen Wide Receiver mit der Qualität. Und deswegen habe ich an der Stelle dann Amon-Ra St. Brown genommen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich wollte diesen Pick nicht nochmal downtraden. Und es kamen auch keine passenden Trade-Angebote mehr.
Ich mache an dieser Stelle mal einen Shoutout hier, ne? Ich als der Außenminister und Beauftragte für gewisse Dinge. Wenn das tatsächlich so kommen sollte und wenn Amon-Ra St. Brown zu den Dolphins geht, dann hole ich den in den Dolphins Drive. Punkt.
Wow.
Gut, alles klar.
Auf Deutsch.
Okay, jetzt, also, ihr habt's gehört.
Ja. Ja. Das setzt mich kaum unter Druck.
Nö, ist aber okay. Ja, dann würde ich sagen.
Aber es gibt keine Kommentare zu dem Pick anscheinend, außer dass Tobi sich über die Live-Spiele freut.
An 64 war das, ne?
Ja.
Ja. Amon-Ra St. Brown, er ist besser als sein Bruder, ja, aber er kann noch nichts. Also, es ist ein Averager für mich. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er bei dir noch an Bord war, zum Beispiel Nico Collins, Wide Receiver von Michigan, finde ich spannender als Spieler. Kann aber sein, dass er da schon weg ist. Es ist halt so die Frage, was willst du aus einem Wide Receiver? Willst du aus einem Wide Receiver alles okay kann, so wie Amon-Ra St. Brown? Oder willst du, dass dein Wide Receiver eine Stärke hat, die du halt, auf der du aufbauen kannst? Und dementsprechend bin ich halt kein großer Fan von Amon-Ra St. Brown, kann aber verstehen, wenn man ihn pickt. Ja. Und das ist so meine Quintessenz. Ich weiß nicht, Tobi, ob du den Sport hier noch bewerten möchtest.
Ich sag da besser nicht allzu viel zu. So viel habe ich jetzt von ihm nicht gesehen. Sicherlich ein interessanter Spieler an der Stelle. Er kann eine Rolle oder eine relativ gute Rolle in der NFL spielen, aber mehr als ein Nummer 3, Nummer 4 wird aus ihm auch wahrscheinlich nicht werden.
Ja, also das ist dann halt die Frage wirklich. Also wie stark kann man ihn ins Spiel einbinden? Gut, dann kommen wir aber Pick 81 haben wir jetzt alle oder muss ich noch was
machen? Ja, also ich pick an 81.
Okay, ich pick auch an 81. Tobi, du auch?
Ja, ja.
Dann mach doch mal.
Ja, ich habe mich einem nie zugewandt, den Chris Greer und Brian Flores anscheinend nicht so gravierend sehen. Aber ich habe mich für Jevon Holland, Safety von Oregon, entschieden an der Stelle.
Interessanter Pick. Ich habe die Position an 83, den Pick, den ich von den Bears bekommen habe, belegt, dazu gleich mehr.
Ja, ich kann mir auch schon denken, welchen Spieler du nimmst.
Ja, ist ein bisschen obvious. Aber also ich meine, es gibt halt viele Spieler, zweite, dritte Runde, auf Safety ist ein Riesenpool an Spielern. Ist es Jevon Holland, Darius Washington, Mr. X, da gibt es halt sehr, sehr viele Spieler, die da in Frage kommen. Aber ich finde den Pick okay. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage. Damit wäre ich nicht einverstanden.
Nee, also wir haben da ein Need und das war an dieser Stelle für mich okay. Ich habe mich gegen den Spieler entschieden, der jetzt gleich von dir kommt, aber es ist eher so eine Bauchgeschichte, weil ich kann auch verstehen, warum du den anderen Spieler so hoch hast oder höher hast. Ich kann das nachvollziehen.
Das laufende Highlight Reel. Micho, wen hast du an 81 gepickt?
Ja, ich habe deinen Need gesehen, den anscheinend Greer und Flores nicht ganz so hoch sehen. Da kann ich Tobi nur nachpflichten. Ich habe aber einen anderen Safety gepickt. Und zwar bei mir ist es, gucken, ob ich ihn richtig aussprechen kann. Warum suche ich mir auch immer solche Spieler aus? Übrigens, Nico Collins ist an 75 bei mir zu den Panthers gegangen. Nick Bolton als Linebacker an 76 zu den Saints. Das sind vielleicht noch interessante Picks, die zu mir gegangen sind.
Hamza auch extrem.
Hamza Naziri Ledin ist an 78 zu den Raiders gegangen. Und ich habe deswegen von USC Safety Talanoa Hufanga genommen.
Ach, Hufanga!
Ich fand recht spannend an der Stelle, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gebe dir da recht, Rico, da gibt's in der Range einige gute und spannende Safeties, wo es teilweise echt ein Münzwurf ist. Ja, vielleicht noch als kleine Schmankerl hinterher, auch ein Spieler, der oftmals relativ hoch, teilweise bis in die erste Runde gemockt wird, ist bei mir dann kurz danach an 84 zu den Eagles gegangen, nämlich Walker Little, Offensive Tackle Stanford.
Ja, das ist halt, ne? Der hat halt eine Range, die ist
Wahnsinn, ne?
Aber er hat ja auch Gründe, ne?
Aber Hufanga ist ein geiler Pick. Hufanga ist halt unheimlich stark in der Coverage. Also das muss man halt sagen. Run Defense ist auch okay, aber halt in der Coverage ist er stark.
Weißt du, Rico, was wir noch als extra rausbringen sollten?
Nein.
Micho pickt die Spieler, die er nicht aussprechen kann. Ich hätte noch Marlon Tuipulotu im Angebot.
Josh
Imatobebe, ja.
Ihr wisst doch, das heißt ja nur wieder unser vorheriger Cornerback, unser neuer Safety, neuer Linebacker, Ende.
Ich freue mich schon, wenn wir wirklich einen von diesen modernen Namen picken.
Es gäbe noch an 79 ist bei mir noch zu den Vikings Defensive Tackle von Washington, Levi Onwuzurike.
Ja, es gibt da, also gerade bei den Defensive Tackles gibt es einige, die interessante Namen haben. Ja. Kommen wir aber von interessanten Namen habe ich ja gesagt, ich mag den Pick mit Hufanga, also für mich definitiv ein Spieler, wo ich sage, der kann auch unter Brian Flores definitiv noch sehr, sehr gut lernen. Und ich nehme einen Spieler an 81, der ein Projekt ist. Der Spieler hat bis vor 2 Jahren noch Quarterback gespielt und den hat man jetzt quasi zum Quarterback der Defense umfunktioniert. Und zwar handelt es sich um Linebacker von North Carolina, Und zwar Chaz Surratt. Chaz Surratt ist ein interessanter Spieler, der sehr, sehr viel Potenzial in meinen Augen mitbringt. Aber der noch unheimlich viel Arbeit braucht. Aber ja, dadurch, dass er 2019 die erste Saison auf College oder die erste Saison als Linebacker gespielt hat, und er entspricht auch diesem Typ des modernen Linebackers, also nicht das altbackene, gib ihm. Er hat so ein bisschen Problem, seinen Körper im Lauf, gegen den Lauf einzusetzen. Also das ist das, was ihn wirklich am Ende auch viel kosten kann, dass er im Laufspiel einfach überhaupt nichts kann bis jetzt oder halt sehr, sehr wenig. Und traue ich ihm aber zu lernen, muss man sehen, was dabei kommt. Dementsprechend habe ich da Chaz Surratt, Linebacker von North Carolina.
Aber du musst auch zugeben, das ist echt eine ziemliche Projection, ne?
Natürlich.
Aber das,
also ist für mich aber ein Spieler, der sehr, sehr viel kann und gerade in der Coverage einfach auch, ich glaube, sehr, sehr gut werden kann und im Pass Rush sehr, sehr gut im Pass Rush ist. So, es ist halt ein guter Linebacker, ist halt ein Off-Ball-Linebacker, der aber eigentlich alles von seinem Skillset viel mitbringt. Also, der bringt viel mit, den musst du jetzt einfach nur noch dahin bringen. Also, es ist halt quasi, es kann auch wie bei Charles Harris enden, dass der Mann nichts wird, aber es ist halt ein Drittrunden-Pick und da bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen. Und meine dritte Runde ist halt nur Risiko. Weil, ja, ich weiß nicht, Tobi, du kannst gerne noch was zu Chaz Surratt sagen.
Also, ich hätte da jetzt nichts großartig mehr zu beizutragen. Kann man sicherlich an der Stelle machen und kann man an der Stelle versuchen, aber kam für mich halt nicht in Frage, weil ich vorher schon das Linebacker-Need abgedeckt hatte. Von daher ist natürlich durchaus plausibel, das Need ist da, aber ja, ne?
Also, ich sehe schon, auf jeden Fall wird der Pick 81, wenn wir ihn im realen Leben nicht wegtraden, ein interessanter Pick werden.
Das wird auf jeden Fall, ja.
Weil, also aller Voraussicht nach, hätte ich Pick 83 nicht gehabt, hätte ich dort viel möglich auch einen Safety gepickt und nicht Chaz Surratt. Ich habe dann an 83 nämlich, mancher mag mir unterstellen, ein kleiner Reach, I don't care, an 83 Andrew Sisko, Safety von Syracuse, das laufende Highlight Reel, also man kann jetzt sagen, ja, Rico, also ein Highlight-Reel von einem Safety sollte jetzt nicht nur aus Big Plays bestehen, aber es besteht nur aus Big Plays. Und jetzt sagt natürlich jeder, wie kann ein Highlight-Reel nur aus Big Plays bestehen und der Safety dann nur in Runde 3 gehen oder vielleicht sogar später? Es ist halt auf beiden Seiten ein Highlight-Reel, weil entweder es ist eine Interception oder ist es ein Touchdown? So, das ist so ein bisschen die Frage, aber für mich ist er genau die Art von Safety, die, glaube ich, bei uns gut funktionieren kann, den wir rumschicken können, wie wir wollen, und dahinter hast du dann immer noch einen McCain, der clever spielt, und das wäre für mich Alter, das wäre richtig nice. Und dann hätten wir zwei Spieler mit mehr als 10 Interception nächstes Jahr. Und das wäre natürlich schon krass. Was man sagen muss, er hat jetzt halt sein Kreuzband gerissen gehabt letzte Saison, muss halt davon wiederkommen. Deswegen fällt er, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen, aber es ist für mich kein Argument. Also er wird fit sein für die 2021-Saison und dementsprechend. Ja, also er hat, nur kurz, um das mal zu sagen, er hat in seinen 3 Jahren, die er gespielt hat, hat er 26 Picks gefangen und 24 Pässe abgeblockt. Und das ist halt, also das ist astronomische Zahlen. So, deswegen Highlight Reel. Zu Pick 83, nicht 38. Wollt ihr mit eurem nächsten Pick weitermachen? Jetzt haben wir ja, also welchen Pick hatten wir jetzt? 156. Pickt ihr einen 156?
Jawohl.
Ich pick eher.
Okay, Tobi, wo pickst du und was pickst du?
Ich habe ja mit Washington getradet von 18 auf 19, da habe ich dann 124 bekommen.
Okay.
Und weil ich ein Need in der Tiefe unserer Running Backs sehe, so als Komplementärback, habe ich mich nicht nur wegen dem großartigen Walk-Intro des Colleges für Khalil Herbert von Virginia Tech entschieden. Wer das nicht kennt, einfach mal auf YouTube sich angucken, es lohnt sich. Also nicht nur der Spieler.
Die man sich definitiv angucken soll. Khalil Herbert ist aber ein spannender Pick, also gerade für das Value an der Position.
Ja, genau, richtig. Wow. Ich hab ja ein leichtes Auge auf Trey Sermon geworfen, was so die Running Backs angeht, wenn wir die ersten drei auslassen sollten. Der ist aber an 104 zu den Ravens gegangen. Von daher konnte ich mich da ohne große Bedenken für Khalil Herbert entscheiden.
Ja, verständlicherweise. Gut, ich gucke gerade mal, was bei mir so davor noch passiert ist bei meinem Pick. Ja, wundervoll, oder was danach noch passiert ist. Vielleicht wichtig. Gut, dann 156. Gibt es da jetzt wen, der nicht pickt? Tobi, du pickst da aber auch, ne?
Ich pick da auch, ja.
Micho, wen hast du denn gepickt?
Ja, also normalerweise würde ich ja auch einen Running Back picken, da bin ich ja auch bei Tobi. Eigentlich würde ich ja einen Running Back auch in den Top 10 picken, jeder, der mich kennt, weiß das. Hab mich da nur gebeugt. Nein, also ich habe tatsächlich keinen Running Back. Ich habe nach dem nächsten Need geguckt, habe auch lange hin und her überlegt und habe mich dann letztendlich entschieden für einen Linebacker von Oklahoma State. Und eingedenk der Tatsache von Tobi habe ich extra einen Spieler genommen, den ich wieder nicht oder nur schlecht aussprechen kann. Armen mit Vornamen. Armen Ogbonbemiga. Armen Ogbonbemiga. Der Name ist mir tatsächlich mal aufgefallen. Ich habe mir den Spieler da mal angeguckt, wie es in den Runden üblich ist. Ist das schon so eher ein Spieler für die Tiefe mit Potenzial nach oben? Kein Spieler, der jetzt sofort starten wird oder sowas. Aber man kann aus ihm was machen. So. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir ihn. Das ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, wo ich jetzt sage, von wegen das und das kann er unbedingt super. Ich sehe da einfach ein gewisses Potenzial.
Okay, ich war jetzt gerade mega irritiert, weil ich den jetzt gar nicht, aber ich habe ihn mir jetzt mal rausgesucht. Also, ich habe den Namen auch vorher noch nie ausgesprochen, aber okay, er kommt von Notre Dame, jetzt weiß ich, woher der Spieler kommt. Ja, Adet ist...
Er kommt von Oklahoma State.
Du verwechselst ihn gerade mit Adetokunbo Ogundeji.
Der bei mir übrigens an 154 zu den Jets gegangen ist.
Wäre auch einer für dich.
Oklahoma State.
Okay, dann habe ich ihn hier irgendwie gar nicht auf dem Zettel. Dann muss ich mich entschuldigen, an dieser Stelle kann ich zu einem Spieler nichts sagen.
Naja, ich glaube, der hört es bei uns allen so langsam auf, ne?
Ne, das ist auch ne.
Ich muss sagen, das ist auch keine Tiefenanalyse oder so, ne?
Nicht, also das hatte ich jetzt schon von mir selber auch erwartet. Ich finde ihn tatsächlich im Draft Guide auch überhaupt nicht. Okay. Ja, ich habe an der Stelle auch einen Running Back gepickt. Ich bin nicht.
Ganz kurz, Rico, ich kann dazu was sagen. Also ich habe ein paar Stats von ihm, wenn du das noch hören willst, aber...
Ja, ist für mich jetzt nicht...
Gut, alles klar, ich wollte es nur anbieten. Also,
ja, ich habe an der Stelle jetzt auch einen... Ich habe einen Running Back gepickt, ich bin nicht zu 100% zufrieden, denke aber, dass es okay ist, ihn da zu picken. Chuba Hubbard von Oklahoma State. Nach 2019 dachten ja viele, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und irgendwie in 2020 ist nichts mehr da gewesen. So, also die Frage muss man sich hier stellen, ob er wirklich schon verbrannt ist. Ja, das ist halt wirklich eine Frage, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Ich glaube, man kann ihm halt eine Chance geben an dem Spot. Ist aber nicht der Pick, wo ich jetzt am meisten überzeugt von bin. Und ja, also ich weiß nicht, letztes Jahr waren wir, glaube ich, so ein bisschen higher, alle so ein bisschen auf den. Zumindest haben wir letztes Jahr mal ab und zu von dem gesprochen, so hinter den Kulissen. Aber ja, 2020 hat ihn halt komplett aus jeglichen Diskussionen rausgezogen, um einen Day-2-Pick zu sein. Weiß nicht. Wenn ihr da noch was zu sagen möchtet, gerne. Ansonsten, Tobi, dein Pick.
Mein Pick ist tatsächlich war eine 50-50-Entscheidung zwischen Osa Odigizuwa von UCLA und Marvin Wilson, den ich letzten Endes genommen habe von Florida State, um der Defensive-Tackle-Position noch ein bisschen Tiefe zu geben.
Finde ich, das ist ein spannender Pick. Also gerade Marvin Wilson, der gestartet ist,
ja, genau.
Auf den Draftboards ganz, ganz oben und inzwischen auch fast ganz, ganz unten angekommen ist.
Naja, aber wie gesagt, Potenzial hat er auf jeden Fall. Das ja. Kann man nicht anders sagen.
Aber ich finde den Value an der Stelle sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass er früher gehen wird. Also 2019 und 2018 waren halt überragend. Ja. Und 2020 ist halt komplett irgendwie eingebrochen. Und ja, also muss man jetzt mal gucken.
Naja, also es ist auch so, dass bei 150 oder 160 bei mir die Kenntnis der Spieler einfach dann auch aufhört und ich dann mich dann entscheiden musste zwischen den Spielern, die ich da kenne und die ich da auch einigermaßen vernünftig bewerten kann. Also von daher, von Marvin Wilson hatte ich ein bisschen was gesehen. Ne, gerade auch, wie du sagst, das war dieses Jahr zwar nicht so pralle, aber eigentlich kann er's.
Ja, stimmt schon. Gut, dann haben wir den Pick auch abgehakt. Jetzt ist bei
ich
mir.
Ich würde aber noch gern ganz kurz, ich wollte dich nur loben für deinen Pick, Rico. Für Chuba Hubbard, den ich tatsächlich übersehen habe, den hätte ich an der Stelle auch gerne, glaube ich, gepickt. Der ist bei mir an 186 erst zu den Jets gegangen und wahrscheinlich habe ich damit gerechnet, dass er früher geht. Also ich finde den Pick an der Stelle gerade für den Running Back fast schon einen richtigen Stil.
Ja, danke. Das höre ich jetzt sehr gerne. Ich picke an 164, bin dann noch fertig, weil ich hatte ja Pick 231, der jetzt 200, was weiß ich, ist.
Nee, 258 ist jetzt 244, glaube ich.
Ja, gut. Whatever, den hatte ich ja zu den Bears geschickt, sowieso. Von daher habe ich da jetzt nur noch den einen Pick. Also ich habe danach keinen Pick mehr. Ich weiß nicht, pickt einer von euch vor 164 oder?
Nö.
Gut. Ich habe mir so einen kleinen Spaß erlaubt, weil ich dachte, okay, was habe ich gepickt bis jetzt? Brauchen wir noch irgendwas? Und dann 164. Was kannst du da noch an Value abgreifen? Und O-Line haben wir eigentlich. Da will ich jetzt keinen Tackle picken. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wide Receiver brauche ich eigentlich auch nicht, weil wir Kyle Pitts und Terrace Marshall haben. Chester Red Linebacker. Linebacker könnte es sein. Safety würde ich nicht doppelt picken. Runback haben wir. Defensive Line wäre tatsächlich eine Möglichkeit gewesen. Ist es vielleicht auch geworden. Defensive Tackle ist es nicht geworden, sondern Edge Defender. Und ich konnte mir den Spaß nicht nehmen lassen und habe Rashad Weaver gepickt, Edge von Pittsburgh. Ja, der Bruder von dem Spieler, den wir letztes Jahr gepickt haben, der dann leider von den Browns vom Waiver Wire abgezogen wurde. Ja, ärgerlich, aber ich gehe mit Rashad Weaver, Edge Defender, Pitts. Ja, nochmal ein bisschen Verstärkung in der Defense und damit sollten wir auf jeden Fall sehr breit und sehr, sehr gut aufgestellt sein für die Zukunft. Sie. Gut, wenn ihr da was sagen wollt, könnt ihr gerne da was sagen. Oder ihr sagt mir eure nächsten Picks.
Also ich habe tatsächlich 231 dann.
Das ist auch mein nächster Pick, ja.
Gut, Tobi, dann erzähl mir doch mal deinen Pick 231.
Man kann nie genug Cornerbacks haben. Oder ehrlich gesagt, von dem College habe ich am meisten Spiele gesehen. Deswegen kannte ich den Spieler. Diomedor Lenoir von Oregon wahrscheinlich. Wenn er denn Lenoir ausgesprochen wird.
Vermutlich. Also wie gesagt, das ist jetzt, sind halt Siebtrunden-Picks. Da ja, ist halt,
das ist, ne, einfach da kann man halt ausprobieren, ja, oder mal gucken, ne?
Ich meine, was haben wir letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir einen Gimmicks-Spieler am Ende gepickt. Ja. Also mit den Spielen kann man, denke ich, nicht wirklich was falsch machen.
Man hätte noch überlegen können, ob man dem Namen zuliebe Isaiah McDuffie nimmt, aber Linebacker von Boston College, aber das wäre jetzt auch Quatsch, ne? Also ist halt, ja, man probiert's aus. Alaric Jackson wäre noch da, aber der ist ja völlig in den letzten Jahren durchgerauscht, also da kommt da auch nichts mehr und von daher bleibt also nicht mehr viel.
Ja, also was man bei Lenoir definitiv sagen kann, ist, dass er eher ein Man-Corner ist als ein Zone-Corner und dementsprechend halt auch stark limitiert ist. Ja, muss man einfach sehen, was da noch passiert. Red Zone ist nicht so stark, aber schauen wir mal, was das geben würde. Micho?
Ja, also auch ich habe noch eine Lücke, die ich sehr viel später geschlossen habe, nämlich nicht in der ersten Runde, sondern erst in der siebten Runde auf Running Back. Und das ist ein Name, der vorhin schon gefallen ist. Ich finde, der hat ein richtiger Value. Ich bin so ein bisschen sogar stolz darauf, dass ich den in der Runde noch gefunden habe. Running Back Michigan, Chris Evans an 231.
Na gut.
Schweigebalde.
Ja, ich meine, siebte Runde Running Back, da kannst du halt nicht viel verkehrt machen. Generell in der Runde kannst du halt nicht viel verkehrt machen, aber Chris Evans in Runde 4 ist sicherlich, in Runde 7 ist sicherlich ein Stil. Also wenn man es so beschreiben möchte. Problem ist halt, dass er nicht wirklich viel gezeigt hat im College. Das ist so ein bisschen das Problem. Er ist auch so ein, er ist ein Redshirt Senior, das heißt, er ist vermutlich schon 23, 24. Aber er war beim Senior Bowl, da war er gar nicht schlecht. Das muss man mal sagen. Das heißt, da könnte durchaus einen Link, also eine Connection entstanden sein. Muss man sehen. Also denke ich, dass die Dolphins werden ihn vielleicht auf dem Radar haben. Und für die siebte Runde ist das definitiv ein Stil. Finde ich gut. Kann man machen. Dann würde ich sagen, euer letzter Pick, weil wir haben dann ja, oder habt ihr noch einen?
Ich habe noch einen, ja.
Ja, ich habe auch noch einen.
Dann mach du.
Wunderbar.
Da gab es auch kein Trade-Angebot mehr, sonst hätte ich den Pick tatsächlich weggetradet. Also es ist leider nicht der least valuable Player. Ich hätte ja gerne die rote Laterne, die gehört bei mir den Patriots. Die haben sich da mit Brian Wilson Cornerback geholt, den ich überhaupt nicht kenne. Ich habe auch ganz in den Tiefen gewühlt und habe mal geguckt, welche Spieler sind verfügbar. Und wenn ich ganz ehrlich bin, von welchem Spieler hast du zumindest schon mal irgendwie was ansatzweise gehört oder gesehen? Vielleicht ganz interessant ist noch vorher, dass einer meiner Lieblings-College-Quarterbacks
Ian Book.
Nicht Lieblings-College-Quarterback. Ian Book, Quarterback Notre Dame. Gutes College, schlechter Quarterback. An 250 zu den Seahawks gegangen ist. Ich habe uns tatsächlich einen Wide Receiver geholt, denn, wie Tobi es vorhin gesagt hat, man kann nie genug Wide Receiver haben, den man zumindest mal ausprobieren kann. Wide Receiver von Louisville, Des Fitzpatrick. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt wirklich das Roster schaffen wird, aber an 258, was will man erwarten? Ich habe tatsächlich einen recht netten Catch von ihm gesehen, wo er auch einen recht netten Catch, wo er vorher auch eine gute Route gelaufen ist. Deswegen ist mir der Name so ein bisschen im Moment im Gedächtnis geblieben. Und da ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, okay, wen soll ich sonst holen? Keinen anderen kenne ich. Ja, Des Fitzpatrick, Wide Receiver Louisville.
Wundervoll. Ja, habe ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich habe den Namen tatsächlich in meinem Mockdraft vorhin irgendwo gesehen, aber habe jetzt nicht direkt, was ich dazu sagen könnte. Tobi, was ist dein letzter Pick?
Der lebende Wortwitz im Deutschen, Quarterback von SMU, Shane Bühele. Da haben sich die Herren...
Den haben mir die Browns vorher weggeschlappt, verdammt.
Ja, die, ein Mustang vor dem Herrn, ein Texaner, wie er im Buche steht. Und naja, Camp-Arm. Und dann mal gucken, ob er mehr als ob er Nummer 3 oder Nummer 4 wird. Und mal sehen. Fand ich ganz spannend.
Ja, also, ja.
Also, wenn ich mich jetzt noch darüber auslasse, warum ich an 258 da irgendeinen Spieler picke, dann
Ja, das erfahrt ich aber auch von dir.
Na, ja, sicher. Ich habe mir natürlich die Stats angeguckt und ich habe so. Also von SMU selber habe ich jetzt, glaube ich, gar kein Spiel gesehen. Von Büchele ein bisschen was, aber ja, ne, also die Zahlen sehen ganz okay aus, kann man mal ausprobieren und dann kann man ein Büchele drüber schreiben.
Boah.
Entschuldigung, der musste sein.
Wow. Tat schon fast ein bisschen weh.
Na gut, tut tatsächlich weh.
Damit ist der Draft sozusagen in den Büchern. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich denke, es ist klar, wo die Needs der Dolphins liegen. Und bin gespannt. Also ihr könnt gerne eure Meinung zu unseren Mock-Drafts da lassen. Ihr könnt uns gerne eure Mock-Drafts zukommen lassen. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ich werde noch meinen kompletten First-Round-Mock-Draft 2.0 mit den ganzen Spenden, die ich dazu auf den Tisch schmeißen werde, noch veröffentlichen am Morgen, also am Mittwoch, also für euch wahrscheinlich heute oder halt am Donnerstag, den Tag über. Das muss ich mal gucken, wann ich es wie schaffe. Aber es wird wunderbar. Und ja, ich habe vorhin noch eine kleine Diskussion angekündigt. Und die würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne mal in den Raum schmeißen. Wir haben jetzt mit Eric Flowers den nächsten Spieler abgesägt, der von Chris Greer geholt wurde. Jetzt haben wir diese Saison sehr, sehr viele Spieler entlassen, die wir eigentlich erst geholt hatten. Es sind quasi aus der letzten Free Agency, sind überhaupt noch Spieler da? Ja, das muss man sich ja auch langsam mal fragen. Sitzt Chris Greer langsam auf dem Hot Seat bei den Miami Dolphins? Weil die Entscheidung, die vom Sportlichen her, müssen wir gar nicht drüber reden, was wir letzte Saison erreicht haben, aber war das die Spieler, die wir entlassen haben? Das kann man natürlich auf vielen Ebenen diskutieren, aber sind wir jetzt schlechter und haben uns sportlich verschlechtert? Weil wir waren ja gar nicht gezwungen, diese Spieler zu entlassen, auch wenn wir sie jetzt entlassen haben oder entlassen wollten, whatever. Ja, also das ist jetzt wirklich eine Frage, wo ich sage, okay, man kann offen darüber diskutieren, was man von Chris Gill jetzt eigentlich erwarten muss. Tobi, was sagst du dazu?
Naja, also du musst es auf jeden Fall so sehen, dass er sich dadurch Kritik stellen müsste, wenn die Saison jetzt nicht so verliefe, wie sie oder so ähnlich positiv verliefe wie die letzte Saison. Denn teilweise sind diese Cuts oder diese Trades der Spieler, die er letztes Jahr geholt hat, ja unter anderem dadurch passiert, dass er den Spielern, die noch auf dem Roster sind, mehr Spielanteile und eine größere Rolle zutrauen möchte. Bei Kyle Van Noy zum Beispiel liegt es ja daran, dass Van Ginkel mehr Spielzeit bekommen soll. Bei Eric Flowers liegt es unter anderem daran, dass wir vermutlich, wenn du Robert Hunt tatsächlich auf die Position ziehst, zwei ehemalige Rookie Guards da haben, die eine noch größere Rolle ausfüllen sollen. Und die müssen jetzt natürlich das hohe Vertrauen, was durch solche Moves von Chris Greer und Brian Flores in sie gesteckt wird, erfüllen in dieser Saison. Tun sie das nicht, werden sich die beiden Verantwortlichen da natürlich einiges anhören dürfen. Und er sitzt nicht automatisch auf dem Hot Seat, aber es ist eine strategische Entscheidung. Und wenn er damit auf die Schnauze fällt, auf gut Deutsch, dann muss er auch mit den Konsequenzen leben können.
Das ist wohl korrekt. Micho, wie siehst du die Diskussion oder jetzt die Situation rund um Chris Greer?
Es ist immer die Frage, wo wir sind. Also wo wir uns selbst sehen, beziehungsweise wo die handelnden Personen sich dementsprechend selbst sehen. Ich sag's nochmal, es ist eine richtige Entscheidung, Spieler zu holen, Spieler auszuprobieren, gerade diese gescheiterten First-Round-Picks. Du hast es ja auch mal gesagt, die NFL liebt ihre First-Round-Picks. Die haben ja ein gewisses Potenzial auch. Und tatsächlich ist es, oder kann es durchaus, oder ja, wenn man versucht zu starten, ist es sinnvoll, die Spieler zu holen und zu gucken, ob sie die zweite Chance nutzen können. Dann hat man vielleicht sogar einen Topstar für wenig Geld unter Vertrag genommen. Und wenn es halt nicht ist, lässt man sie wieder gehen. Das ist zu Beginn eines Rebuilds auch vollkommen sinnvoll und meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Da muss man dann ein bisschen ins Risiko gehen und gut ist. Der Punkt ist, die Frage ist, sind wir über diesen Punkt nicht hinaus? Oder wann sind wir über diesen Punkt hinaus gewesen? Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir waren schon zur letzten Free Agency, also nicht der von diesem Jahr, sondern im Jahr davor, schon über den Punkt hinaus, dann war es mit Sicherheit ein Fehler. Sagt man aber, nee, und wir sind über den Punkt immer noch nicht hinaus, ist das vollkommen okay. Ich selbst habe uns in der letzten Saison noch nicht über den Punkt hinaus gesehen und halte das deswegen nicht für einen Fehler, sehe uns allerdings in dieser Offseason an dem Punkt, wo es nicht mehr in die Richtung gehen muss, dass man wirklich riskante Spieler in der Free Agency holt, die man problemlos im nächsten Jahr wieder abstößt. Sondern jetzt sollten es ernsthafte Verstärkungen sein. Also anstatt Chris Greer wirklich an der letztjährigen Free Agency zu messen, würde ich das viel mehr in der diesjährigen tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen habe ich im letzten Jahr auch Byron Jones tatsächlich nicht als die gute Verpflichtung gesehen, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich eine Verpflichtung nicht für letztes Jahr, sondern eigentlich für dieses Jahr, für diese Saison. Worauf sich für mich wiederum die Frage stellt, wahrscheinlich haben die, und auch wenn man die sportliche Leistung nachher sieht, haben die Verantwortlichen gedacht, nee, wir waren letzte Saison schon über den Punkt hinaus. Und dann muss man die Free Agency natürlich durchaus kritisch bewerten und sagen, na, Chris Greer, dann war es jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
Ja, also ja, muss man jetzt einfach abwarten. Ich bin gespannt, wie es nachher ausgeht, weil so, man kann ihn schon anzählen, aber also für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir da jetzt sagen, ja, ist halt gut, dass wir die Fehler dann auch relativ schnell wieder beseitigen und da den Spielern, die wir geholt haben, eine Chance geben. Von daher schauen wir mal. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt?
Naja, wir könnten noch die neuesten Zahlen, die jetzt so langsam aus Miami rüberschwappen, was so den Eric Flowers Trade.
Ich lese die ganze Zeit 10 verschiedene Zahlen.
Ja, also es gibt da wildeste Gerüchte, wie viel Geld Miami jetzt übernommen haben soll, wie viel sie einsparen, und es wird immer deutlicher, dass es nicht viel ist, was Miami einspart, und dass man wohl unbedingt Eric Flowers loswerden wollte. Welche Gründe das hat, darüber können wir jetzt natürlich über einen großen Teich nur spekulieren, aber das zeigt ja auch, dass er wahrscheinlich bei den Dolphins einfach auch rein vom Sportlichen ja keine Rolle mehr gespielt hätte. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wieso kriegt er überhaupt so einen dicken Vertrag? Naja, wie gesagt, das wird man nach der Saison wird man sagen können, ob's das Richtige war oder nicht. Vor der Saison ist es einfach nur in die hohle Tasche. Das ist Da kann man keine valide Aussage zu treffen. Kann ja sein, dass der sich über irgendwelche Corona-Maßnahmen hinweggesetzt hat, in Miami in irgendwelchen Clubs war oder was weiß ich nicht was, seine Fitness nicht so da ist, wo sie hätte sein sollen oder. Das kann man ja jetzt von außen gar nicht sagen. Ne? Also ich würde da abwarten, was da vielleicht noch kommt.
Cool. Wunderbar. Gut, dann würde ich jetzt auch Schluss machen wollen, tatsächlich, weil Uhrzeit ist fortgeschritten. Ich muss mal früh raus. Und wir wollen das ja auch nicht in die Länge ziehen. Einmal muss ich noch, das habe ich am Anfang der Folge tatsächlich verpennt. Großes Dankeschön geht raus an Mirko, der uns auf Patreon mit einer Maskottchenunterstützung unterstützt. Unsere Maskottchenunterstützung unterstützt.
Ja, das ist Maskottchen-Subscription großartig.
Unterstützt. Großes Dankeschön dafür. Und ihr könnt uns wie jetzt Mirko auf Patreon supporten. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr das tut. Wir versuchen den Podcast da auf Dauer einfach auf ein besseres, ein höheres Level zu heben und mehr anbieten zu können. Schaut einfach rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, wenn ihr sagt, ihr habt den müden Taler am Ende des Monats nicht übrig, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann könnt ihr uns immer noch auf YouTube einen Daumen hoch gehen, uns abonnieren auf allen Podcast-Portalen, die es so gibt, von Spotify über Apple Podcasts, wo man auch Bewertungen dalassen kann. Support ist kein Mord. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und dann bleibt mir an dieser Stelle auch nichts mehr anderes zu sagen als ganz viel Spaß beim NFL-Draft. Und ich denke, wir hören uns relativ zeitnah nach der ersten Runde wieder, so wie letztes Jahr auch. Und jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.